Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, eine der beiden Literatursendungen bei Radio Dreieckland. Thema heute sind Romane, in denen es um Kriegsfotografinnen geht. Dazu haben uns Moni, Birgit und Gerhard gerade drei Bücher vorgestellt, und zwar Nach seinem Bilde von Jerome Ferrari, Das Mädchen mit der Leica von Helena Janacek und Die Fotografin von William Boyd. Meine erste Frage an euch: Wie sind die Protagonistinnen in euren Romanen dazu gekommen, zu fotografieren, und wie sind sie Kriegsfotografinnen geworden?
In dem Roman von Helena Janacek, wo es ja um die Gerda Taro geht, ist es so, die Gerda Taro ist im Pariser Exil. Sie verdingt sich durch Tipparbeiten ihr Leben, und das ist wahnsinnig schwierig, weil es unglaublich viele Flüchtlinge gibt, die alle tippen oder sonst irgendwas machen wollen. Und da ist erstmal diese Fotografie willkommene Chance, noch einen anderen Job vielleicht zu kriegen. Und diese Steins, die ich habe die vorher benannt, weil die oft in der Pariser Exil-Literatur auftauchen. Das war eben so ein antifaschistisches Ehepaar, die viel den Flüchtlingen geholfen hat. Und er ist, Fred Stein war Fotograf, auch bekannter Fotograf. Und durch ihn kommt sie erstmal zum Fotografieren. Und dann lernt sie eben auch Robert Kapper, der da noch André Friedmann heißt, der aus Budapest kommt und auch schon Fotograf ist, und der ihr noch weiterhilft, da in diese Fotografie reinzufinden. Und sie macht Modefotografie am Anfang und versucht da halt ein bisschen Geld zu verdienen. Kriegsfotografin wird sie, weil es ist für sie ganz klar, dass sie dieser spanische Bürgerkrieg und vor allem dieser kurze Sommer der Anarchie, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, gerade auf diese jungen Menschen im Exil und die jungen Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und sie will da auf jeden Fall hingehen, und dann mit Robert Kapper zusammen beschließen sie dann halt, sie werden jetzt da die Kriegsfotografen.
Sie war also politisch motiviert.
Sie war absolut politisch motiviert. Das ist ihr erstes Ziel, und dann, glaube ich, kommt die Fotografie.
Mhm. Wie ist das bei euch?
Meine zusammengewürfelte fiktive Person, da sieht es ganz anders aus. Die hat eigentlich... Ja, also sie kommt zur Fotografie, weil sie als Kind eine Kamera geschenkt bekommt von ihrem Onkel, in den sie verliebt ist. Und sie lässt sich davon dann inspirieren und möchte ihm nacheifern. Er selbst ist Gesellschaftsfotograf, und sie möchte das eben dann auch werden und setzt alles dran. Mit 20 macht sie eine Lehre und arbeitet zuerst auch bei ihm. Sie ist vor allen Dingen neugierig und schnell zu begeistern und erlebnishungrig. Und genauso geht sie auch an den Krieg ran. Sie hat eigentlich keinen sonstigen Antrieb, außer Karriere zu machen oder sich selbst ja als Abenteuer das Ganze zu erleben und ja, Geld zu verdienen, einen Durchbruch zu kriegen dadurch. Und im Alter ist die Motivation nun mal ein anderer. Da ist es eher so ein bisschen Selbstfindungsprozess, wo sie denkt, sie müsste sich einfach noch mal beweisen und noch mal aus dem eintönigen Schottland rauskommen, und dann geht sie nach Vietnam. So kurz und knapp ist das erzählt.
Finde ich interessant, weil du hast ja gesagt, er hat als Vorlagen quasi auch Gerda Taro und Lee Miller und so gehabt. Ne? Und ich meine, das sind eigentlich beides Frauen, die aus einem ganz klaren Motiv ihre Fotos gemacht haben.
Ja, bei Jerome Ferrari gibt es eine Parallele zu dir. Der Onkel schenkt die
stimmt.
Kamera. Scheint ein Topos zu sein. Ja. So, sie ist 14 Jahre alt, zum Geburtstag bekommt sie die Kamera. Der Onkel ist, wie gesagt, Priester und ihr Patenonkel. Und der stellt sich vor, dass sie so ein bisschen die Verwandtschaft ablichten soll und dass sie so mit den Ahnen und mit der Herkunft sich beschäftigt. Ja. Und sie ist aber daran nicht so interessiert, aber sie macht dann schon interessante Bilder. Also ihr erstes gelungenes Bild wird ziemlich ausführlich im Roman beschrieben. Das ist so eine Szene am Strand, wo sie mit ihren nationalistisch gesinnten Jugendfreunden da sitzt und da läuft irgendwie eine dumme touristische Familie durchs Bild, ja. Und die werfen irgendwas um, ich weiß gar nicht mehr was. Und der Freundeskreis ist jetzt gegen die Touristen nicht gut gesinnt. Und ihr Schwarm, Jugendschwarm, der Pascal B., der später so ein Anführer wird, der steht dann auf und verprügelt diesen Vater der Touristenfamilie. Ja. Und sie hält es fest in dem Moment, bevor die Prügelei losgeht, wo es nur um die Blicke geht, die sie da festhält. Und also da ist schon sozusagen dieser richtige Moment instinktiv festgehalten. Auch der Zufall spielt da natürlich eine Rolle. Und sie entwickelt dann eine Leidenschaft dafür. Und ihre ersten Fotografien werden beschrieben eben, dass die diese Qualität haben, dass sie nicht mit Bedeutung übersättigt sind, ja, sondern sozusagen den entscheidenden Moment festhalten. Also nicht jetzt die Gewalt, die dann daraufhin folgte, ja, die Prügelei, sondern das vorher, wo sich die Prügelei andeutet. Ja. Und da merkt sie, dass sie das schon irgendwie da was kann und instinktiv da was drauf hat. Und dann kommt sie natürlich, das ist ja nur eine Episode, sie wird nicht Kriegsfotografin und sie hat nie ein Bild veröffentlicht. Ja. Also diese fiktionale Figur ist eigentlich eine verhinderte Kriegsfotografin, aber sie ist da etwas auf der Spur, dass sie Bilder machen will, die eben einerseits relevant sind und andererseits nicht propagandistisch genutzt werden. Denn dafür wird sie ja dauernd von ihren nationalistischen Freunden instrumentalisiert. Das hat sie ja auch so satt, wie in dem Eingangszitat, ja, das rauskam.
Also sie fotografiert in Jugoslawien, aber sie veröffentlicht nicht.
Ja, also da gibt es eben diese Bilder, es werden andere Bilder beschrieben, die man kennt von zerstückelten Leichen und so und von Leichen, die von Schweinen angefressen werden. Und da geht es ihr dann, also sie, zu weit, sie sagt, wieso braucht es jemand diese Fotos oder braucht man die nicht, sind die obszön? Also da gibt es eine große Auseinandersetzung, die vor allem brieflich mit ihrem Onkel ausgetragen wird.
Machen die Kriegsfotografinnen oder die Fotografinnen in euren Romanen bei ihrer Arbeit eigentlich auch besondere Erfahrungen als Frauen? Oder kann man sagen, dass es sowas wie einen weiblichen Blick auf den Krieg gibt?
Besondere Erfahrungen als Frauen macht tatsächlich Gerda Taro in diesem Roman. Ich weiß nicht, wie es in der Wirklichkeit war, aber in diesem Roman ist es schon so, dass sie sehr beliebt ist dort an der Front. Sie ist ja unheimlich hübsch, sie ist mannequinartig aufgemacht. Also sie inszeniert sich auch sehr stark als schöne Frau, auch als starke Frau und kämpferische Frau. Und sie wird da zum Teil wie, sie ist La Pequeña Rubia, die Soldaten scharen sich um sie. Sie wird teilweise wie als Maskottchen, als Talisman behandelt. Ja. Und es, Ruth, die Freundin, sagt auch mal, es ist auf eine Art dadurch auch leichter für Frauen, als Kriegsfotografin zu sein, weil sie hat das so gelernt, quasi diese Koketterie, dieses Spielen mit ihren mit ihrem Reizen. Aussehen und mit ihren Reizen und kommt dadurch an vielen Stellen auch leichter durch. Wobei ich denke, es ist in vielen Bereichen auch sehr viel schwerer als Frauen, aber das wird jetzt, also das sind vielleicht so die spezifisch weiblichen Erfahrungen, die hier beschrieben wird, ein spezifisch weiblicher Blick wird nicht beschrieben. Mhm. Sie hält einfach drauf und fotografiert.
Ja, das ist bei meinem Buch ein bisschen ähnlich. Also Emery verfügt da auch über alle Voraussetzungen, die man braucht. Hübsch, attraktiv und so. Sie ist aber eher kess und respektlos. Also weniger so dieses niedliche Maskottchen, sondern ganz schön draufgängerisch auch, was sie mir sehr sympathisch gemacht hat. Und trotzdem ist es so, sie setzt alle Mittel ein und nutzt ihre Beziehungen für die Karriere, also die Beziehungen mit den Männern. Aber sie macht es recht, also weniger aus diesem Weibchen spielen oder sowas raus, sondern sie benutzt die halt einfach. ein spezieller weiblicher Blick wird da nicht benannt. Es ist eher so, was mir aufgefallen ist, das Erstaunen, mit dem sie Männer nach einem Kampfeinsatz fotografiert oder betrachtet. Es ist eher so das Ergründen von dem unbekannten, gewalttätigen Mann, der da auftaucht. Und für mich steht bei der Frage nochmal so ein anderer Blick im Vordergrund, nämlich es ist eben ein Mann, ein männlicher Autor, der über eine weibliche Ich-Erzählerin berichtet. Und ich glaube, das schafft dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Das ist ja bei dir, Gerhard, glaube ich, auch
so. Ja, ist ein männlicher Autor, Jerome Ferrari, klar. Und ich frage mich dann immer, ob dieser Autor oder ob seine Erzählhaltung es schafft, dann trotzdem diese Klischees aufzubrechen oder nicht, oder ob das so dieser Topos des niedlichen Mannequin oder der Kessen Frechen irgendwie aufgebrochen wird oder ob das so nur reproduziert wird. Also ich muss sagen, bei meinem Roman ist es ja auch so, dass diese Frau in einem Machismo-Umfeld ist, ja. Da gibt es ganz klare Strukturen. Sie muss loyal sein. Das wird als politische Tugend angesehen bei diesen nationalistischen Befreiungskämpfern. Ja, dass die Frau absolut loyal ist. Und da denke ich, dass diese Strukturen werden ganz gut beschrieben. So bei mir auch. Und dass selbst die Männer drin gefangen sind. Ja, also die erweisen sich an manchen Stellen sowohl der Liebhaber als auch der Ehemann irgendwann sogar als, also die können auch nicht raus aus den Strukturen, aber irgendwann akzeptiert der Ehemann zum Beispiel den Liebhaber, ja. Und auch, wenn er auch zuerst schockiert ist, und dann gibt es trotzdem eine Art Loyalität zwischen den beiden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt so toll aufgebrochen ist. Teilweise wird das eben auch beschrieben, in extremmachistischem Umfeld, wo es auch leicht ist, sich davon zu distanzieren. Und dann werden aber schon, auch, als sie dann nach Jugoslawien geht, auch so Diskriminierungserfahrungen von ihr. Sie wird irgendwie, ob sie einen Babysitter braucht, der sie zur Front begleitet. Ja, ja, solche Bemerkungen werden gemacht. Ja. Was es die Fotografie angeht, das wird eigentlich nicht diskutiert, ob da was spezifisch Weibliches da ist. Also, dass sie da eine Außenseiterposition hat, ja. Aber inwiefern sich das in der Kunst äußert, ist eigentlich was nicht reflektiert wird. Auch nicht, dass die zwei Parallelerzählungen männliche Kriegsfotografen sind, ja. Die real existierenden Kriegsfotografen, die da in diese fiktionale Geschichte gehoben werden, sozusagen.
Ich möchte dann jetzt vielleicht doch nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, der vorher bereits angesprochen wurde. Und zwar, was möchten denn die Frauen in euren Büchern mit ihren Fotos bewirken? Möchten die einfach zeigen, wie der Krieg ist? Oder ja, welche Motive unterliegt eigentlich ihrem Arbeiten? Könnt ihr das vielleicht doch ein bisschen genauer darstellen?
Also Gerda Taro in Das Mädchen mit der Leica, sie will eigentlich den Faschismus besiegen mit ihren Bildern. Sie will bekannt machen, was da passiert. Und je brutaler und totaler dieser Krieg wird, und das wird er ja mit Guernica und was alles so folgt an brutalen Angriffen, will sie auch erreichen, dass die Welt sieht, dass eine Nicht-Intervention ein Verbrechen ist. Ja? Also sie hat ganz klare Ziele, ja. Sie will, ich glaube, die Antifaschistinnen damals sahen das auch als die Chance, den Faschismus in Europa einfach noch aufzuhalten, und können es nicht fassen, dass nicht interveniert wird, ja. Und also das sind ihre ganz klaren Ziele, sind das irgendwie zu bewirken mit ihren Bildern.
Und dafür nimmt sie auch einiges in Kauf und geht Risiken ein.
Sie ist unglaublich mutig, sie ist immer an der Front. Ich will auch dieses niedliche Mannequin noch mal ein bisschen relativieren. Sie schläft auch mit wem sie will und so weiter. Und sie ist einfach wahnsinnig lebenshungrig und lebenslustig, ich glaube. Und das macht sie ein bisschen zu diesem Maskottchen und so. Ja, sie lacht gern, sie ist gern lebendig so. Ja.
Jerome Ferrari hat nicht so eine positive Figur. Aber auch wenn man andere Bücher von ihm liest, es ist ein sehr pessimistisches Bild überhaupt, was er von der Welt zeichnet, denke ich. Und diese Frau ist auch eher zerrissen und hat jetzt nicht irgendwie ein heldenhaftes, klares politisches Motiv. Aber sie hat ein ästhetisches Interesse, und das wird schon interessant gemacht, also indem sozusagen die Qualität ihrer Bilder da auch diskutiert wird, nämlich eben weder jetzt so rein kommerziell will sie sein und irgendwie so Hof- oder Dorfberichterstattung machen, noch will sie propagandistisch instrumentalisiert werden. Und das Ideal von einer Fotografie, was da entworfen wird, ist eins, was sozusagen nicht eine übersättigte Bedeutung hat. Und das kann sie, glaube ich, nicht so formulieren. Das ist eher der Erzähler, der das dann formuliert. Aber das ist so, was sie instinktiv als Ziel irgendwie hat. Und das Ganze ist natürlich auch antinationalistisch. Das finde ich schon, dass dieses Buch so eine Schlagzeile ist. Sowohl gegenüber den korsischen FLN-Leuten, ja, und die spalten sich dann auch noch 10-mal und bringen sich gegenseitig um. Das wird schonungslos geschildert und sie sitzt da mittendrin. Und da sieht sie keine Chance, irgendwas da Sinnvolles daraus zu dokumentieren. Und in Jugoslawien ist es ja auch der Nationalismus, der genau dieses Dilemma hervorbringt. Also insofern ist es indirekt schon politisch, aber die Figur hat jetzt nicht eine politische Motivation.
Ich musste vorher auch noch mal nachdenken über das eine Foto, das du beschrieben hast, und zwar diese Situation, sie fotografiert eine Szene, die quasi kurz vor einer Gewaltsituation besteht. Ich fand das auch eigentlich interessant, also interessant insofern, weil das ja ein Moment ist, in dem etwas plötzlich umschlägt. Und das ist ja überhaupt so was Interessantes eigentlich auch in Gewaltkonstellationen, wann aus einer plötzlich harmlosen Situation jetzt plötzlich was umschlägt in was ganz Brutales.
Also einmal kommt ja die Formulierung vor, die Spur dessen bewahren, was passiert. Das ist ja bei der Fotografie auch ein chemischer Prozess, da ist ja eine reale Spur von was, also was so die Dokumentations der Dokumentationsaspekt von Fotografie ist. Und das ist hier schon auch vorhanden, aber nicht auf so eine naive Art. Ja. Also es wird auch sehr viel verhandelt, was Fotografie und Tod miteinander zu tun haben. Also Leichen waren eines der ersten Motive, die fotografiert wurden, weil die sich nicht bewegen konnten. Da ist die Belichtungszeit, kann man lang machen. Am Anfang brauchte man das in der Geschichte der Fotografie. Und diese Spur irgendwie, was hat Fotografie und Tod miteinander zu tun? Tötet Fotografie per se? Das wird auf einer philosophisch-religiösen Ebene auch nochmal durchdiskutiert, also mit theologischen Aspekten, die mir auch jetzt nicht ganz geläufig sind, aber die sprachlich auch spannend formuliert sind.
Jetzt sind wir von der Ausgangsfrage ein bisschen weggekommen, macht aber nichts. Also weil ich glaube, zu dem letzten könnte ich dann bei meinem Buch auch was sagen. Also meine Figur, das ist ja schon rübergekommen, ist gänzlich unpolitisch, die verfolgt kein anderes Ziel, als Karriere zu machen und sich selbst berühmt zu machen. Aber jetzt zu diesem Aspekt von dem, also Gewalt und Tod zu fotografieren, da war eine Sequenz drin, die ich wirklich sehr interessant fand, nämlich sie fotografiert einen Soldaten im Moment seines Todes, wie er erschossen wird und fällt, und vergleicht dieses Bild dann mit Robert Capas Bild des fallenden Soldaten, der wie im Film dramatisch die Hände nach oben wirft und also Hollywood-reif umfällt, tot umfällt. Und ihr Soldat macht einfach plumps, fällt um und ist tot. Und nichts, die Arme werden nicht hochgerissen, es ist kein gellender Schrei, sondern einfach wusch, tot. Und das stellt sie so gegeneinander und sagt, und dieses ist das einzige Foto, was sie auch nicht veröffentlicht. Sie hat vorher einen toten Soldaten fotografiert mit zerfetztem Gesicht. Also es ist nicht das Grauen, was sie nicht fotografieren will und damit nicht Geld machen will, sondern dieser Moment des Todes war für sie dann der Punkt, wo sie gesagt hat, es war ein Glück, dass ich ihn wenigstens noch festhalten konnte in dem Moment. Und das fand ich das Einzige, was mich berührt hat an diesem,
dass der quasi intim ist.
Dass das ein intimer Moment war, den sie dann auch, wo sie auch gesagt hat, der ist so undramatisch. Das war für sie einfach der Schock. So. Sie hat trotzdem weitergemacht, aber ja, so als Vergleich jetzt dazu.
Da könnte man dann weitermachen eigentlich mit der Frage, wie diskutieren denn oder was denken die Fotografin darüber, wie authentisch ein Foto sein muss, beziehungsweise wie viel Inszenierung bei einem Foto erlaubt sein darf. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander?
Also jetzt, bei Helena Janicek sehen wir immer den Blick von außen auf, aus den Erinnerungen davon Willi, Georg und Ruth. Und da gibt es jetzt, wird keine Auseinandersetzung zwischen Gerda und Robert geschildert. Allerdings dieses Bild des fallenden Soldaten wird thematisiert in dem Buch. Von Robert Capa ist das ja, als kennen wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer auch. Und da wird es eben, das wird lange verdächtigt, dass es gestellt ist. Und ich weiß gar nicht, ob das bis heute
geklärt ist.
Es ist wahrscheinlich nicht geklärt, genau. Aber es werden dann Negative gesucht und so weiter. Und vorher, nachher, also es ist natürlich eine Bilderreihe, die er da auch gemacht hat, ja, die natürlich aber alle verschüttet sind, weiß Gott wo. Aber da findet so ein bisschen so eine Diskussion statt. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja? Mhm. Weil ein Foto ist immer eine Inszenierung und auch die Auswahl von einem Foto ist immer eine Inszenierung. Was veröffentliche ich? Was schicke ich? Und es ist ja in dem Moment, also das, was Robert Capa und Taro machen, ist natürlich auch Propaganda auf eine bestimmte Art. Sie werden jetzt bestimmte Fotos nicht schicken, bestimmte Fotos schon, aber ich würde es nicht Propaganda nennen, ja, weil sie versuchen wirklich die Welt aufzurütteln.
Schade, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Man könnte da noch lang diskutieren. Ich möchte jetzt zum Ende noch mal eine andere Frage euch stellen. Und zwar in der Fotografie gibt es ja viele Gestaltungsmittel, um die Objekte zu inszenieren, Komposition vom Bildraum, Weitwinkel, Nahaufnahme und so weiter und so fort. Spiegeln sich denn die Gestaltungsmittel der Fotografie auch in der Form von euren Romanen, in irgendeiner Art und Weise wieder?
Also das wäre bei mir wirklich zu weit gegriffen. Ich sage, es ist nicht schlecht geschrieben, das Buch. Man kann das wirklich gut lesen und es ist auch, es lebt von den Einfällen, aber nicht gerade von der literarischen Qualität. Und es ist ja gut verdaulich und flott und es gibt unerwartete Höhepunkte und einen aufbauenden Spannungsbogen, sowas schon, und chronologischen Erzählfluss, alles Mögliche, aber jetzt gerade, also so eine gute Komposition würde ich mal nicht zurückhalten.
Also bei Jerome Ferrari nach seinem Bilde, da werden auf einer inhaltlichen Ebene diese ästhetischen Mittel schon diskutiert. Mhm. Mehr in den Parallelgeschichten mit den real existierenden Kriegsfotografen. Also welche Brennweite, ist die Brennweite noch wichtig, wenn man einen Sterbenden fotografiert? Soll da noch ein Horizont drin vorkommen? Also solche Details, die finde ich dann auch so ganz, ganz interessant. Auf einer formalen Ebene finde ich das sehr spannend experimentell, wie der das macht. Also, dass jedes Kapitel sozusagen als Untertitel noch den Titel eines Fotos hat und dass das Buch so da entlang geschrieben ist. Mhm. Ja. Und dass das Ganze dann eben noch religiös grundiert ist in einer Totenmesse, finde ich, also eine sehr harte, erstmal zu verdauende Anordnung, aber unglaublich spannend. Ich meine, der hat auch seine Susan Sonntag gelesen, der Name ist verfallen. Dieses Essay, das Leid anderer betrachten, wo genau diese Dinge, Dokumentationspflicht und propagandistische Indiznahme auch diskutiert hat. Susan Sonntag geht dann eher auf die künstlerische Seite und sagt, ein Bild will gestaltet werden. Mir scheint der Ferrari pessimistischer zu sein. Also, dass diese Obszönität letztendlich alles überlagert.
Ja, bei Helena Janicek würde ich sagen, durch dieses ganz klare von außen auf die Taro blicken und auf Capa, das hat für mich schon auch was Fotografisches. Mhm. Ja, sie belässt es wirklich dabei, niemals erfahren wir irgendwas Innerliches von ihr. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die stellen sich fast selbst eigentlich in den Mittelpunkt des Bildes. Und die Taro, die ist halt da immer dabei, so wie so ich und Taro. Also, das finde ich, hat es schon. Mhm. Und ich muss leider sagen, also am Anfang und am Ende spielen die Fotos eine Rolle. Und das ist ganz toll. Und da ist was verschenkt, zumindest bei jedem Teil, der neu anfängt, könnte eine Bildbesprechung zum Beispiel drin sein. Das würde dem Buch sehr gut tun.
Ach, schade. Ja. Schade auch, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Wir hätten noch viel, glaube ich, zu debattieren gehabt. Aber vielleicht jetzt zum Schluss nochmal, sag doch nochmal bitte ganz kurz Titel, Verfasser, Verlag und so und so weiter. Für die Hörerinnen und Hörer.
Ich habe vorgestellt, Das Mädchen mit der Leica von Helena Janacek wurde von Verena von Koskul aus dem Italienischen übersetzt und ist im Berlin Verlag 2020 erschienen, gebunden, hat 350 Seiten.
Mein Buch ist Die Fotografin von William Boyd, 557 Seiten. Es ist im Piper Verlag erschienen und aus dem Englischen von Patricia Klobusicki und Ulrike Thiesmeier übersetzt. Als Taschenbuch für 12,40 Euro.
Ich habe vorgestellt Jerome Ferrari nach seinem Bilde, übersetzt von Christian Ruzicka im Sezessionsverlag, 217 Seiten, 20 Euro.